Dann beginnen wir jetzt.
Herzlich willkommen bei Kölsch, Klüngel und Kamelle, dem Kölner Podcast von und mit Alexander und Daniel über ihre Geschichten aus der schönen Domstadt am Rhein.
Schönen guten Buongiorno, obwohl es gar nicht Buongiorno ist, hier am legendären Geisbockheim, wo heute am 6. Mai Friedhelm Schunkelfunkel sein erstes Training geleitet hat. Denn ich bin kurz nach Mallorca-Rückkehr, habe ich schon erfahren, dass alle rausgeschmissen wurden. Vor allem hat mir das der Ron gesagt, der berühmte Ron aus dem 4711, hat mir irgendwas erzählt vom FC, dass da ja was los ist, habe ich überhaupt nicht gerafft.
Erzähl.
Aber jetzt weiß ich, was los
Stunde
war. So, also, herzlich willkommen. Und wir haben heute zwei Leute, die endlich mal auch Ahnung von Fußball haben. Und die begrüßt jetzt unser Daniel.
Das ist ja total super. Du hast mir die ganze Pointe und alles weggenommen. Ich wollte eigentlich sagen, dass das Beben gerade wieder zur Ruhe gekommen ist. Wir am Geisbockheim starten und eigentlich ja keine Ahnung von Fußball haben und uns deshalb die Speerspitze, wie unter anderem Speerspitze der deutschen Sportmoderation zur Begleitung zugeholt haben. Thomas Wagner und Stefan Fuckert sind bei uns und begleiten uns heute, damit wir ein bisschen Fachkompetenz in Bezug auf Fußball, denn in der letzten Woche ist ja so viel im Fußball passiert, von dem wir keine Ahnung haben, aber vielleicht lernen wir ein bisschen was. Hallo ihr zwei.
Schönen guten Tag.
Ja, guten. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, ihr seid ja schon mal, oder wir sind uns schon mal begegnet am Weiher und die, ich wollte gerade sagen, die häufigen Hörer, aber die uns schon mal hin und wieder hören, formulieren wir es einfach so, haben da auch schon mal eine kleine Einschätzung vom Thomas bezüglich des Aufstiegs des FCs bekommen. Da seid ihr allerdings ein bisschen schnelleres Tempo, weil wir gehen ja nur und die beiden joggen normal um den Weiher. Das heißt, für die wird das maximal entspannt heute.
Ich habe die nur von Weitem gesehen und zack, waren sie schon fast vorbei.
Ja, beim letzten Mal. Das lag aber auch nur an den Kompressionssocken von Thomas Wagner, die machen ihn so schnell.
Beim letzten Mal hat der Thomas kurz was dazu gesagt, dass das weiße Ballett des FCs todsicher aufsteigt nach, ja, ich will mal sagen, zwei überschaubaren Leistungsspielen. War das dann jetzt doch am letzten Wochenende vielleicht nicht mehr so safe und da ist ja viel passiert. Thomas, erzähl du uns das doch mal kurz, was da so gelaufen ist und warum und wieso und warum macht das Sinn und was weiß ich alles.
Ja, also ich habe das, glaube ich, vor 4 Wochen gesagt. Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, weil der Fußball, den der FC in diesem Jahr spielt, ist wirklich alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Ich war aber der Meinung, dass sie es auf jeden Fall ins Ziel kriegen. Das glaube ich übrigens immer noch, weil die Mannschaft schon eine gewisse defensive Stabilität hat und individuell ganz sicher zu den zwei besten Mannschaften dieser Liga gehört. Was ich nicht ganz verstehe, und das hat, glaube ich, dann auch jetzt ein bisschen dazu geführt, was in Hannover und in Regensburg dann gegipfelt ist. Du spielst 6 Spieltage attraktiven Fußball, obwohl ich diese RB-Thematik eigentlich gar nicht mag, also dieser Konzeptfußball aus der RB-Schule. Das klappt nicht, du stellst um.
Warte, ich muss einhaken.
Was ist RB-Schule?
Ich kenne nur Red Bull.
Jetzt wird es kompliziert.
Unsere Hörer sind so ein bisschen Evelyn Bodecki, weißt du?
Ist doch gar kein Problem. Also Christian Keller hat das hier ganz stolz immer erzählt. RB, also die Red Bull-Schule, die in Salzburg und Leipzig praktisch erfunden wurde. Und Trainer Struber ist ja ein Kind dieser RB-Schule. Er wollte von der D-Jugend oder von der E-Jugend bis hoch zu den Profis, auch bei den Damen, überall diesen Pressing-Fußball spielen lassen, der sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen totgelaufen hat, weil du musst wieder Ideen mit dem Ball haben. Das hat am Anfang nicht funktioniert, war aber hochattraktiv. Dann haben sie 9x1-0 gespielt, weil sie umgestellt haben. Und es war aber trotzdem eigentlich grauenhafter Fußball. Und dass du dich nach dem 1-1 gegen den Absteiger hinstellst und sagst, ja, ist ja alles in Ordnung, das hat, glaube ich, die Leute zu Weißglut getrieben. Und ich hatte das Gefühl, ich habe gehört, da waren Leute im VIP-Raum, denen sind fast die dritten Zähne rausgefallen, als der Keller diese Einschätzung abgegeben hat. Und damit hat er ja auch klar gesagt, also Trainerentlassung wird es mit mir nicht geben. Und deshalb folgerichtig auch beide, wenn du dich dafür entscheidest, den Trainer zu wechseln.
Ja, das habe ich.
Blackfirst würden jetzt singen Bye Bye My Love.
Ich habe auch gehört, dass also spätestens nach diesem Interview völlige Emotionseskalationen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen da waren. Ja, dann haben wir jetzt einen neuen Trainer. Friedhelm wird schon richten. Ne? Der ist ja auch letztlich kein unbekannter Kölner. Und ich habe gestern...
So wie Gunnar Gehring gesagt hat, Hurra, Friedhelm Funkel ist da, die Kölner Gastronomie. atmet auf.
Ist das so? Bitte mehr dazu.
Ja, der feiert schon gern Karneval. Ne? So Karneval habe ich ihn sehr oft gesehen. Ne?
Stimmt. Und also Friedhelm kann richtig feiern, aber nie über ein Maß hinweg.
Ein Maß.
Deswegen kenne ich den nicht.
Elder Statesman eben, ne?
Ja, also ich habe gestern, euren gestern aufgenommenen Podcast, und jetzt kommen wir zum Thema. Ihr seid beide ja auch nicht unbescholtene Podcaster. Ist richtig, oder? Ja, beide schon in Podcasts mitgewirkt, beziehungsweise seid sogar aktive Parts, oder nicht?
Thomas Wagner hat der Podcast erfunden, ne? Für die Zuhörer hier von euch, die es noch nicht wissen. Ne?
Thomas,
durch ihn Podcast ist es überhaupt erst populär geworden.
Herr Thomas, erzähl mal vom Podcast. Was ist das für ein Podcast? Sag mal die Namen für die. Also, wir sind ja alle so fußballaffin wie.
Wir sind ja alles Podcast-Freunde.
Alles gut. Ich habe einen eigenen, den mache ich mit dem Kollegen Mike Leis. Montags immer, der heißt Eier, wir brauchen Eier. Da beleuchten wir das Geschehen rund um den Fußball vom Wochenende.
Den habe ich übrigens auch heute gehört und habe noch nie so viel über Fußball gehört in einer Stunde wie da.
Ja. Dann fahre ich abends immer nach München, mache Glanzparade bei Sky mit Wolf Fuß oder mit Frank Buschmann. Das wird dann auch, das ist ein Videoformat, wird aber auch als Podcast rausgegeben. Und mit dem Kollegen Stefan Fuckert mache ich den 4:3 Podcast. Der beschäftigt sich bei Magenta mit der dritten Liga. Und der Stefan ist der lustigste Mensch der Welt und macht den Fuckert der Woche. Und ich breche regelmäßig montags einfach zusammen, was dieses kranke Hirn sich einfallen lässt.
Wie war es bei dir gestern? Hast du dich gestern sozusagen eingenässt fast? Ne?
Ja, und ich habe mich aber auch wiedergefunden mit der Champagnerflasche bei der Mannschaftstour.
Das wollte ich ja sagen. Das
kann man
auch
das so wiedergeben jetzt hier so in der Schnellfassung? Kriegst du das nochmal zusammen?
Aber da wir ja kein Videopodcast sind oder haben, also mache ich jetzt einfach mal ein kurzes Video.
Ich soll mir immer eine kreative Rubrik ausdenken. Am Sonntag saß ich dann bei Freunden in Longerich auf der Terrasse. Ja, ist vielleicht auch in Kölsch getrunken worden. Und dann irgendwann hatte ich dann gesagt, Mensch, wie schön wäre es jetzt. Und du schriebst noch, ne, dass Herr Alexander auf Mallorca ist. Und ich habe gesagt, hör mal, Mallorca Abschlussfahrt. Und jetzt dichte ich mir mal zusammen, wo die Vereine hinfahren. Es war natürlich jedes Budget auch dabei. Die Viktoria hat einfach eine Radtour in die Eifel gemacht. Osnabrück war auf Ibiza. Die Löwen wollten nach Dubai fliegen. Die Kreditkarte war gesperrt. Dann ging es dann doch noch über Mailand, dann noch kurz mit dem Charterflug nach Mallorca und solche Geschichten. Also im Prinzip so eine, wie nennt man es in der Bildzeitung, Post von Wagner. Ne?
Ja, genau.
Wobei das ist ja schon wieder schon fast sinnstiftend, was da gemacht wird. Also wirklich so eine Elf-Freunde-Glosse, so ein bisschen, ja, Seite 1-Girl früher, so ein bisschen das Niveau. Das habe ich mir dann einfach mal runtergeschrieben und vorm Tatort eingesprochen. Meine Frau war froh, 2015 saß ich unten und die Kollegen waren auch happy. Dann war die Rubrik fertig. Also so diese feingeistigen Kommentare mache ich da immer. Der Mann fürs Grobe.
Das Feuilleton.
Das Feuilleton, genau. So, das mache ich.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, während du Thomas gesagt hattest, wie die zwei Podcasts hießen, der eine mit Frank Buschmann, ich glaube, ich habe den gehört. Was habt ihr gestern aufgenommen?
Glanzparade habe ich aber gestern mit Wolf Fuß aufgenommen. Und Eier, wir brauchen Eier mit Mike Leis.
Okay. Na, einen von beiden habe ich eben
gehört. Ist auch egal.
Hätten wir keinen Podcast, würden wir den Kölsch, wir brauchen Kölsch nennen.
Ganz genau.
Das wäre doch mal was für die Runde hier, oder?
Ja.
Aber wir sind ja meistens morgens ganz früh neu unterwegs. Ne?
Ja, so Trainer hier. Das machen wir dann nach dem Aufstieg.
Wir sehen uns immer morgens früh.
Apropos der Aufstieg, ist der eigentlich safe jetzt? Oder mit dem Friedhelm
Funkel? Rechnen, du doof.
Ja, du musst, wie viele Punkte? 4 haben? 4?
Nein. 4 brauchst du, dann bist du sicher oben.
Okay,
4. Das heißt, einmal gewinnen,
so,
einmal
so viel zum Thema, kannst du nicht rechnen, du doof.
Ja, ich, Mathe, ne? Thema von letzten Podcast.
Das Mathe-Genie hier. Ja, das wird Problem nachts ist wach und hat einen Albtraum und träumt, er wäre in der Mathearbeit.
Das ist Strich mir aber auf dem Deckel gehen zählen kann.
Ja. Ja gut, also Fakt ist, ein Sieg, ein Unentschieden und wir haben es. Richtig?
Genau. Ja. Ja,
für unseren Laien-Fußball-Hirn reicht
das. Ja, also du musst halt damit rechnen, dass Elversberg und Paderborn, die beide ziemlich gut drauf sind, ich meine, das ist ja eigentlich schon grotesk und für viele Menschen gar nicht nachzuvollziehen, dass sich Mannschaften wie der HSV und der FC mit Mannschaften wie Paderborn und Elversberg fast auf Augenhöhe befinden. Da gibt es aber so Dinge wie in Elversberg, du hast einen Präsidenten, der hat Ahnung von Fußball, du hast ein Trüffelschwein als Manager, du hast einen Trainer, der ist Superhaus Steffen, der ist relativ uneitel, du hast ein System und da kommt halt keiner ums Eck und erklärt dann, ich habe das Double 78 gewonnen oder ich habe den Europapokal 83 gewonnen, ich weiß alles besser, weil der Champions-League-Sieger vom FC natürlich, die alle, da gibt es dann, außer Leona gibt es da nichts und Maggi. Und die spielen halt gut. Du musst halt rechnen, dass die beide 6 Punkte holen. Und dann reichen dem FC halt 3 nicht.
Ja, aber das ist...
Also es ist nicht so safe, ne?
Vielleicht können wir die Leute aus Elversberg hier nach Köln holen. Hätten wir auch mal eine Chance.
Wir spielen jetzt gegen Nürnberg und Kaiserslautern oder was ist das?
Ne? Genau.
Ja, doch. Okay.
Wobei es für den FC eigentlich, glaube ich, ganz gut war, dass Lautern am Wochenende nicht in Karlsruhe gewonnen hat, weil damit die eigenen Chancen für Lautern vom letzten Spiel wahrscheinlich eher theoretisch sind.
Ne, Alex, genau so hätte ich es auch gesagt.
Ja. Sag mal, wir haben jetzt genug über Fußball gesprochen, glaube ich.
Was?
Ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich glaube, dass ja viele, für die ist das ja Hardcore jetzt, ne? Genau, die rauchen ja dann. Aber ihr seid beides Sportmoderatoren. Für Sky Sport, RTL Sport, Nitro, wie nennt man das? Nitro, ne?
Wir gehören ja zusammen, das ist ja ein Lokal, das ist ja wie...
Der Bieresel und Ungelbach.
Um es mit den Worten von Alex zu sagen, ist ein Lokal.
Das haben sie alle verstanden. Genau, ja. Ein Lokal.
Okay. Wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, Sportmoderator zu werden?
Das ist Urfisch. Ja.
Findest du, oder soll ich?
Erzähl doch mal. Sei doch nicht so schüchtern.
Genau. Wir müssen uns das Mikro teilen. Wir wissen nämlich nicht, ob die Technik hier funktioniert. Bei mir war es wirklich, es fing auf dem Autoteppich an früher mit 6 Jahren. Ne? War immer nonstop Gelaber im Kinderzimmer. Und dann ist es natürlich folgerichtig, dass du irgendwann auch anfängst, Spiele kommentieren zu wollen. Das Ganze muss natürlich ein bisschen lernen beim Lokalradio damals. Ich komme ja aus dem Sieger Sauerland. Bin ja ein Immi. Wollte aber schon immer nach Köln. 15, 16 eine Dauerkarte geholt und dann immer wieder mit dem Regionalexpress hier runter.
Mega.
Das war immer schön. Die tollsten Erlebnisse im alten Müngersdorf, als umgebaut wurde. Da habe ich immer gesagt, ich möchte hier in Köln leben, ich will einfach nur weg. Ich glaube, wer im Siegen einmal war, der weiß auch warum. Liebe natürlich die Heimat, das ist klar, aber...
Jetzt lebst du in Köln.
Genau, absolut. Okay. Hier, direkt in Efferen, direkt Decksteiner Nähe. Ja, und dann angefangen mit den ersten Fußballspielen, die man kommentiert hat, übers Radio, zum Fernsehen, früher auch noch Zeitung gemacht und so entwickelt sich das immer weiter. Ich habe natürlich immer noch eine Passion fürs Boxen, habe ja früher auch Wladimir Klitschko kommentiert. Genau, und jetzt mache ich im Prinzip dasselbe wie Thomas. Wir stehen an der Seitenlinie am liebsten im Stadion. Und das ist für mich immer noch einfach der großartigste Moment. Das ist jetzt egal, ob du jetzt mal in Köln in Höhenberg stehst, wo jetzt nicht so viel los ist, oder du hast 30.000, 40.000. Aber es ist, glaube ich, immer dieselbe Emotion, immer dasselbe Ungewisse vor dem Spiel. Und ja, das zu transportieren, das ist ein großes Privileg, ist ein cooler Job, macht Spaß. Und abends nimmst du deinen Kölsch und warst einfach zu Hause. Es war immer wieder cool, weil du deine Emotionsdosis hattest an so einem Tag.
Jetzt hast du gerade angesprochen, das Thema Boxen. Wir kommen gleich zum Thomas, wir stellen Thomas gleich die Fragen auch nochmal. Das heißt, du machst ja auch nicht nur Fußball, du machst auch andere Sportarten. Jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, jetzt ist ja vielleicht nicht jeder so blöd im Thema Fußball wie ich. Muss man sich schon redakteurisch, moderationstechnisch noch vorbereiten?
Da wir ja oft von Filmzitaten sprechen, Rocky 4. Ja. Wenn er tot ist, ist er tot. Mega.
Gut.
Ja? Jetzt darfst du weitermachen. Jetzt
habe ich auch langsam so den Sinn dieses Podcasts hier verstanden. Gute Rolle, Alex, muss ich sagen.
Ja, wir waren beim Boxen.
Muss man sich da auch so richtig vorbereiten? Weil ich müsste ja jetzt hingehen und das müsst ihr wahrscheinlich nicht mehr, weil ihr euch täglich damit beschäftigt, die ganzen Namen der Spieler mir angucken und. Aber bereitet man sich noch auf so eine Moderation vor, außergewöhnlich, oder ist das normaler Flow und Fachidiot, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, das gebietet einfach auch der Anstand, wenn man sich mit so einer Sache beschäftigt, dass man zumindest mal weiß, wo ist man hier, wer spielt hier und wer ist aufgestellt. Aber ich glaube, die Intensität hängt immer sehr davon ab. Natürlich auch, wie aufwendig ist die komplette Produktion? Hast du jetzt über eine Stunde vorm Spiel schon Interviews mit Tiefgang? Natürlich gehört es immer dazu, dass du ein Basiswissen hast. Ich meine, der Kicker montags zum Kaffee, der gehört dazu. Du musst einfach auch wissen, was ist von Liga 1 bis 4 Grad Phase. Bei dem Boxkampf ist es auch nochmal ein bisschen anders, dass du auch nochmal Kämpfer beobachtest. Ich war früher mal da in dem Trainingscamp von Wladimir Klitschko, dann guckst du dir da auch mal eine Stunde an, wie der trainiert und versuchst dann da was rauszulesen aus der Körpersprache, wen hat er dabei, wie ist er drauf, wie sieht der Gegner aus, wie könnte das Duell dann laufen, das ist natürlich beim Fußball anders, da hast du ja 11 Leute, da kompensiert der eine den anderen, also bei solchen Einzelsportarten ist schon sehr viel auch Studium der Person und des Charakters, im Fußball ist es natürlich auch mal der Gesamtzusammenhang, auch die Geschichten dahinter, du versuchst das aus der Kabine mitzubekommen, um Dinge besser zu verstehen, ja, das macht die Sache natürlich spannend, sehr viel Menschenkenntnis da drin.
Ja, okay,
was mich mal interessieren wird, wart ihr mal in der Kabine, wenn so ein Trainer in der Halbzeit mal da eine Ansprache gemacht hat?
Also ich nicht, du?
Gab's schon mal, gerade auch wenn du zum Beispiel DFB-Pokal erste Runde machst, da spielt dann ein Oberligist gegen den Bundesligist, dann darfst du auch schon mal bei dem Oberligisten rein, das wird dann auch gefilmt. Bundesliga ist Kabine eigentlich noch absolutes Tabu.
Okay, weil da muss ja manchmal passiert ja was, Da müssen die Trainer die Jungs auch so zusammen scheißen, dass sie vor Angst schlottern und Tore machen müssen. Ne? Manchmal sind ja so Spiele, die total drissen und dann ist Halbzeit und auf einmal drehen die auf. Da muss ja der Trainer denen irgendwas auf die Moppen gehauen haben.
Absolut, was man aber auch sagen muss, ich bin ja nun schon länger dabei als Stefan. Es gibt ja noch Aufnahmen von mir Ende der 90er und das war eine ganz andere Zeit. Du bist nach dem Spiel einfach auf den Platz gelaufen mit deinem Kamerateam und hast dir den Spieler genommen, den du wolltest, auf dem Platz noch. Ja. Es gab letzte eine wunderbare Aufnahme des wunderbaren Dieter Kürten, der steht während der Heute-Sendung am Spielfeldrand beim Spiel Leverkusen-Gladbach-Pokal und wird da fast umgerannt von dem Spieler. Und dann kommt der Schiri und sagt, Herr Kürten, Sie müssen aber ein bisschen weiter weg. Und dann sagt er, ja, nur noch 30 Sekunden während eines Live-Spiels. Und was man heute ganz klar festhalten muss, es gibt keine Sportart, die pinziger ist als Fußball. Ja. Bei der Formel 1, 20 Minuten bevor die losfahren, damit 300 die Orange hochknallen, Interviews gibt's. Beim Handball gibt es diese Kabinendinger. Du darfst jede Ansprache, jede Auszeit wird mitgefilmt. Die dürfen mit in die Kabine beim Eishockey. Alles, alles ganz normale Menschen. Nur beim Fußball. Ja, bei uns nicht, um Gottes Willen. Nee, der hat letzte Woche gesprochen. Die Bayern haben zu Zeiten von Pep Guardiola einfach trotz Fernsehvertrag gar keinen Trainer vor dem Spiel hingestellt. Also es ist teilweise wirklich schon ein Hype, der durch nichts zu erklären ist. Und als wenn sie alle in Porzellan gebettet wären.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Problem. Als wir da so scheiße gespielt haben bei der WM oder EM, weil die Jungs sind aber auch so mega arrogant, kommen die rüber, die deutsche Nationalmannschaft. Die haben alle ihre Gucci-Ohrhörer auf, ihre Rucksäcke für 9.000 Euro pro Riemen und gehen dann da durch. Ja, keine Ahnung, steigen in ihren Ferrari und weißt, dann sind so kleine Kinder da, die vielleicht einfach nur mal ein Autogramm wollen und dann stehen da die, wie sie alle heißen hier aus unserem deutschen Ding da. Ich glaube, Thomas Müller war der Einzige, der immer mal lustig war und auch mal, das muss man doch machen. Man muss auch zu den Kindern gehen und sagen, hier Jungen, abklatschen oder sonst was.
Also ich habe schon Spieler erlebt, die in Deutschland komischerweise einen wahnsinnigen Sympathiebonus haben, die genauso waren, wie du es gerade erzählt hast, Alex, ja, aber im negativen Sinne. Auch Nationalspieler hier am Geisbockheim, die halt nicht zu den Kleinen hin sind. Und irgendwie heißt es dann immer noch, ja, musst du auch verstehen. Ich verstehe es, wenn du abends in die Stadt gehst mit deiner Frau,
sitzt
am Tisch und da kommt jemand, können wir gerade ein Autogramm machen? Ja, schön, danke. Jetzt hätte ich aber gerne meine Ruhe. Das verstehe ich. Aber dieses komplette Abschotten, dieses, ihr dürft bitte auch nichts sagen, bitte nichts, was diskutabel sein könnte. Es ist schlimm, in welcher Kapsel häufig gelebt wird.
Aber da ist Thomas Müller, glaube ich, anders, oder? Der sagt, was er will und...
Definitiv.
Ja,
das was du sagst gerade, ist glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, diese Ansagen, du darfst ihn das nicht fragen. Wie oft bekommen wir das zu hören von irgendwelchen Pressesprechern? Da geht bei mir irgendwie schon die Galle in Bewegung, weil ich mir immer denke, das geht überhaupt nicht.
Also, wäre das kein Job für mich gewesen.
Wie viel PS hat Ihr neuer Bugatti? Ja. Ah, darf ich nicht fragen.
Das sind so Sachen, du musst die Spieler doch auch auf den Ernstfall vorbereiten. Es ist einfach eine Realität, es ist dein Job. Du verdienst damit sehr gutes Geld,
genau.
Jetzt nicht in jeder Liga. Aber es gehört eben auch dazu, genauso wie sich jeder Arbeitnehmer vielleicht in der Besprechung an Zahlen messen lassen muss und dann auch eine Frage beantworten muss, warum hat das nicht gestimmt oder das nicht gestimmt? Ja, der kann ja auch nicht sagen, dazu sage ich nichts oder die Fragen bitte nicht.
Also Entschuldigung,
das gehört dazu.
Ja? Oder man kann natürlich auch die wichtigste Frage einem Fußballer stellen, egal wem, die einfach ist, das wisst ihr beide. Woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen? Im Regelfall am Trainer. Ne?
Schlecht gemähter Rasen, alles.
Sag mal, da sind wir ja gerade wieder beim FC irgendwie. Keine Ahnung, zumindest in meinem Kopf. Ich halte aber fest, wir müssen dem Thomas gleich noch die gleiche Fragen stellen.
Wir sind ja schon fast am Haus am See. Wir sind ja schon so mega schnell hier. Sag mal, das ist ja hier Irrsinn.
Ihr habt ja hier den Weitblick über zumindest erste, zweite, dritte, du hast eben gesagt, auch vierte Liga. Fortuna
dürfen wir nicht vergessen.
Ne? Ja. Ist das Gefühl FC, ich nenne das Gefühl FC, dass es im Zweifelsfall immer der Trainer schuld ist, so überall? Oder ist das hier so ein kölsches Phänomen?
Oh, das ist jetzt echt schwer. Also Trainer, ich glaube, hier hat sich eigentlich in den letzten Jahren sehr vieles am Sportdirektor festgemacht. Und der Trainer kam dann irgendwie auch dazu, weil einfach die Spielweise nicht gepasst hat. Also was ich immer persönlich sagen muss, wir sind natürlich alle, haben wir auch ein Fanherz, neben unserem neutralen Job als Moderatoren und Reporter, Kommentatoren. Ich bin ja seit klein auf FC-Fan und ich muss sagen,
mit
ich
habe Recht, noch nie... Im Gegensatz zu anderen Leuten, die hier gerade mitgehen.
Ehrlich, wen meinst du? Aber wir sind ja zu viert, stimmt, haben wir noch, aber einem gar nicht geklärt. Aber wirklich, ich habe noch nie eine Saison gehabt, wo ich so emotionslos, gefühlskalt an einen Verein rangegangen bin wie in dieser Saison, wo ich wirklich sage, ich kann es mir einfach nicht mehr antun. Ich ertrage diese Dummheit nicht, die seit Jahren hier stattfindet. Weil, weißt du, ich liebe ja die kölsche Mentalität, alles. Aber wenn jetzt wirklich allen Ernstes in 2 Wochen die Dämme brechen, alle stehen auf dem Rasen und feiern einen Aufstieg, ich kann es einfach nicht sehen, weil ich denke mir so, Leute, das ist so, als ob ich, keine Ahnung, irgendwas kaputt gemacht habe, baue es auf, das sage ich da auch nicht zu meiner Frau. Und jetzt bitte Applaus, das ist einfach in Urzustand.
Ich habe es mit Sekundenkleber geklebt, jetzt applaudier gefälligst.
Bitte, das kann es doch nicht sein. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir hier internationales Geschäft oder so, das ist jetzt wieder, Thomas schäumt schon wieder und kriegt schon wieder Wallungen. Ja? Das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Aber geh mal da vorne hin, zu den Jugendplätzen. Was wird da für geile Arbeit gemacht? Und nichts kommt zustande oder nichts kommt hoch. Du musst doch mal eine andere Ambition haben in einer Millionenstadt wie Köln. Mit so tollen Menschen, mit so einer tollen Atmosphäre, dass du wenigstens mal den Anspruch hast, gute Spieler zu entwickeln, stabil in der ersten Liga zu bleiben, guten Fußball zu spielen. Und ob das jetzt mal in Platz 7 Conference League endet oder eben stabil immer 10. Platz, ist keine Ahnung. Aber es kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir unseren selbst feiern, weil wir wieder aufsteigen, nachdem wir wieder ein Jahr vorher wirklich in aller Lächerlichkeit abgestiegen sind. Also das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, ich verstehe das hier wirklich manchmal nicht. Wie kann ein so großer Club in so einer Millionenstadt so viele unfähige Leute in seinen Gremien vereinen?
Aber Punkt. Auch, ich bin ja nun wirklich, ich habe nicht so viel Ahnung, aber dieser Wirtz, ne, der war doch in Köln. Der ist doch hier ausgebildet und fertig. Wie kann denn so einer, wie kann denn dann, wie heißen die da mit der Firma, wo ich Aktien habe, die so niedergefallen sind?
Bayer?
Ja, genau die. Wie kann die denn da einfach hinkommen und sagen, ey Junge, hier, das geht doch nicht.
Also es war damals so, dass, also selbst wenn du halb blind warst oder wenn du 4 Promille hattest und bist am Geisburgheim nur vorbeigelaufen und Florian Wirtz hat Fußball gespielt, dann musst du gesehen haben, was das für ein Jahrtausendtalent ist. So, und der ist ja auch deutscher B-Jugendmeister beim FC geworden. Und als der FC B-Jugendmeister in Dortmund geworden ist, hat es beim Finale niemand der Sportverantwortlichen geschafft, mal nach Dortmund zu fahren an diesem Sonntag. Ja, der Fee war bei seinem Hund in Augsburg. Nein, das ist kein Witz. Und es ging dann irgendwann auch um Wertschätzung.
Ja.
Und man hat sich immer darauf verlassen, dass es ja dieses Abkommen zwischen Gladbach, Leverkusen und Köln gibt. Wir holen uns keine Jugendspieler weg.
Am Arsch.
Aber Wirtz war halt direkt für die erste Mannschaft eingeplant. Und Wirtz wollte auf jeden Fall weg vom FC, weil er einfach hier auch nicht gut behandelt worden ist. Ja. Aber vielleicht kommen wir erstmal auf das Grundsätzliche zurück. Weil man ja auch immer sagt, ja, das Stadion ist immer ausverkauft, die Fans sind so leidenschaftlich. Als der FC 78 das Double gewonnen hat, waren im Schnitt 32.000 in Müngersdorf.
Da war ich 5.
Gab es eine Distanz zwischen dem Club und der, ja, ich war 7, zwischen dem Club und der Bevölkerung. Also da galt der FC sogar ein bisschen als abgehoben und arrogant.
Ah, oh,
wie so, die Bayern. Und seit sie abgestiegen sind.
FC, die Bayern von Köln.
Ja, genau. Die Bayern haben ja auch gelernt. Das Geisburgheim war ja das Vorbild. Das hört man ja auch immer.
Die feiern jetzt verhalten im Käfer ihre Meisterschaft.
Ja, das ist natürlich auch bodenlos eigentlich, wenn du das siehst. Aber ich gehe mit dem Stefan 2-mal die Woche hier morgens her und wir kabbeln ja auch immer. Und er weiß aber trotzdem, dass natürlich auch ein Stück Wahrheit dabei ist. Es gibt Traditionsvereine wie Frankfurt, wie der HSV, wie Gladbach, wie Werder, wie Schalke, wie Dortmund und wie Köln. Da hast du natürlich immer Leute, die mit ihrer Euphorie mal drüber gehen. Aber es gibt ja Leute, die fragen mich dann immer, Junge, hören Sie, wo ist denn die zweitbeste Stimmung in Europa? Sag ich, warum willst du denn jetzt nicht? Ja, beste Stimmung ist doch hier beim FC. Sag ich, nein, das stimmt einfach nicht. Und es stimmt auch nicht. Die Stimmung ist hier super, wenn es unentschieden steht oder der FC führt. Aber was zum Beispiel in einer halben Stunde gegen Regensburg jetzt los war, das ist natürlich, hat sich das aufgestaut, das ist mir schon klar. Aber dieses Pfeifen, dieses teilweise Spieler auch fertig machen oder zum Beispiel auch Verantwortliche wie Schmadtke und Stöger, das war ein Witz, wie die hier aus der Stadt rausgejagt wurden, ja, mit diesen unseligen Liedchen, die da über die Frau von Stöger gesungen wurden. Ja. Dieses Hosianna und steinigt ihn. Der Baumgart, der wurde hier 2 Jahre fast wie Jesus durch die Stadt getragen. Ja. Im Winter hast du gedacht, wenn der nicht in einer Stunde raus ist, dann wird er hier rausgezwungen oder sowas.
Der durfte sogar ohne Bändchen ins Unkelbach.
Ja, überleg dir das mal.
Ja, ist das die größte Ehre, die einem Exzellenten hier zuteil werden kann. Ja,
also wenn du einen eigenen Bierdeckel. Ja. Nee. Als Imi. Ja.
Falsche Marke, ne?
Ich will damit sagen, Ich glaube, dass du grundsätzlich wirklich ein bisschen hier zum Größenwahn neigst. Ist ja auch oft die Frage, die ich dann jüngeren Kölnern stelle, wie viele Europapokale habt ihr eigentlich? Und dann kommt es immer, ja, 3 oder 5, die Münze hat er da gesteckt hier in Liverpool. Ne? Gegen Liverpool, das war ein Viertelfinale und der FC war einmal im Europapokalfinale. Also insgesamt diese ständige Überhöhung, die Bayern profitieren gerade von unserer 35-jährigen Schwächephase und sind Rekordmeister geworden, die führt natürlich auch nicht zu einem Demutsdenken. Michael Mayer hat es früher versucht mit dem Begriff elitäre Arroganz. Und Christian Keller hat, das muss man leider sagen, obwohl er finanziell den Verein saniert hat, der ein Trümmerhaufen war. Entschuldigung, ich habe ein bisschen
Heuschnupfen. Aber das weiß keiner. Das wissen wirklich
die wenigsten. Das sage ich ja auch immer. Und das finde ich, übrigens, wenn ich das so sagen darf, das muss ich im Keller sogar hoch anrechnen. Es gibt andere, die betonen sowas immer, dass hier von Herrn Werle finanziell ein Torso hinterlassen wurde. Das hat er nie gesagt, der Keller. Aber der Keller hat in einer Art Hybris gedacht, alles, was ich mache, und was in Regensburg geklappt hat, das muss hier auch klappen. Und er hätte jemanden gebraucht, der ihn sportlich berät. Das wäre wichtig gewesen.
Ich möchte mal kurz anmerken, Thomas Wagner ist gerade auf einer Skala zwischen 0 und 10, ist auf 9,5. Der ist heiß gelaufen. Das ist richtig.
Oh, was?
Das ist wunderbar. Übrigens zu den Geschichten, was am Klettenberger Hof, wenn er morgens eine Runde geht und die Rentner ihm zuwerfen, was da alles gesprochen wird, da muss er eine eigene Folge machen.
Und da müssen wir auch mal hier uns hier an den
an die Bank hinten.
Ja, klar, vom
die Rentner mit denen.
Genau, das wollte ich eben noch fragen. Gehört auch zur Recherche und du hast gesagt, hier, da geht man schon mal in die Kabine und guckt dem Klitschko zu. Gehört auch mal zu, sich ein Training anzugucken.
Boah, eher selten.
Hier als, ich muss gerade kurz was einwerfen. Hier rechts ist uns der Ballfieberplatz, wo ein ganz großes Talent, Dion Manek, auch Fußball spielt.
Ist das einer für den FC?
Ich hoffe, in diesem Jahr auch mal zu was werde. Der ist 7 jetzt.
Quatsch, 8. Aber Ballfieber, ganz toller Verein.
Ja, ne? Eben.
Mein alter Fußballkumpel Nico hat den ja gegründet.
Ja, genau.
Der so, Platz, und dann, der ist, Platz eine ist eine Katastrophe, oder?
Ja, und da gibt es ja immer Streit, weil der ja eigentlich im FC gehört und die Jungen spielen da drauf. Und ich weiß nicht, also da geht es ja immer, die haben ja eigentlich keine richtige Heimat.
Ja, also leider. Ich finde das auch ganz furchtbar, weil ich bin halt zweimal die Woche da und da sind noch fast 1000 Kinder spielen da. Und da müsste man eigentlich mal was tun. Aber vielleicht können wir da mit dem
Der Alex FC verkauft da auch kleinen Kuchen und sowas.
Oh ja, samstags morgens um 8 stehe ich da. Und muss so Kaffee ausschenken und sowas. Mega geil.
Und Eierlikör für die Mütter, oder?
Genau,
und
dann kam Frauke Feldins, kam auch an, sagte, was machst du denn hier? Ich sagte, dann mach Kaffee hier. Super, das war ganz witzig.
Unkelbar ist zu, ich muss einen 450-Euro-Job nebenbei machen.
Sorry, aber jetzt bin ich hier voll in Wort gefallen. Ich wollte nur dieses Ballfieber auch kurz erwähnen, weil das ist für Köln, finde ich, ganz wichtig. Und da müssen wir mal irgendwann, müssen wir da mal was tun.
Das ist doch maßgeblicher Inhalt dieses Podcasts, dass du immer wieder irgendwas einwirfst oder ich was einwerfe.
Und Leute mir überweisen können. Nein. Ja. Nee, aber Ballfieber ist wirklich, da muss man mal ran.
Also okay. Wir waren bei Kabine eher selten, hast du gesagt. Ne?
Kabine eher selten, Training auch. Training kann man fast gar nichts ablesen. Ich meine, was wird da gemacht? Das ist dann auch, ja, mein Trainingsspiel kannst du dir vielleicht noch angucken, aber der Rest ist dann auch irgendwie wenig aussagekräftig.
Ja,
Boxen dann schon eher, da kannst du wirklich im Training viel gucken.
Okay. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte ja gehofft, wir haben uns hat der Alex eben nicht gesagt, wir haben ja Dienstag, 6.5., 15.30 Uhr. Gestern ist Friedhelm Funkel intronisiert worden und ich hatte jetzt so ein bisschen unterschwellig gehofft, dass der FC da über den Platz jumpt und wir da noch kurz gucken können, war leider nicht der Fall. Gut, ist so.
Gab es eigentlich auch weißen Rauch über dem Geistpokal gestern?
Da gab es doch so ein geiles Foto am Dom, weißen Rauch rein retuschiert und Friedhelm Funkel als Papst. Hast du das nicht gesehen?
Ja, ich habe gestern, glaube ich, Dutzende WhatsApp-Memes oder Animes oder wie heißt das bekommen. Ich habe es natürlich immer alles Nicht-FC-Fans weitergeleitet, die das ja gar nicht kennen. Das war dann für die Erhaltung.
Sind Thomas geschickt oder was?
Donald
Trump als FC-Fan. Haben wir eigentlich inzwischen einen Bundeskanzler?
Nee, 15 oder 15.
Das passiert gerade.
Wir sind noch nicht beschluss- und regierungsfähig.
Wir warten gespannt auf den zweiten Wahlgang. Und 15
war er, jetzt wird gezählt.
Vielleicht am Ende unseres Walks haben wir schon einen neuen Bundeskanzler. Sind wir nicht aktuell?
Und wenn wir keinen haben, Alex, was ist dann?
Was sagst du?
Wenn wir keinen haben?
Gibt es einen dritten Wahlgang?
Ja, dann kommt Markus Söder.
Da reicht die relative Mehrheit, die einfache Mehrheit reicht dann.
Ja, korrekt.
Ah, okay. Und ich dachte, Markus Söder kommt dann aus dem Hut gezaubert. Gott, und,
also das,
und wenn das nicht zustande kommt, dann musst du Neuwahlen machen.
Ja. Ja. Das sollten sich übrigens die überlegen, die eben nicht für Herrn Merz gestimmt haben.
Allerdings.
Das könnte man sagen, dass der Bundestag noch chaotischer ist als der FC?
Ja, ich glaube schon. Also generell die Politik, oder?
Ja, ich möchte jetzt gar nicht mich in Politik, weil ich kann auch nichts mit den Worten anfangen. Politiker sind faul, das sind sie ganz sicherlich zum Beispiel nicht. Also das ist mir teilweise auch zu viel.
Auch so.
Einfach nur aus der Menge. Aber was beim FC, was man schon mal anfragen muss, ist, was ein Präsidium. Und ich mag den Herrn Wolf wirklich und habe da früher auch bei Bitburger, habe ich den gesehen. Ist ein ganz honoriger, netter Mann, der aber, glaube ich,
Meinung.
Ja. Ja, der aber, glaube ich, denkt, dass man einen Fußballverein ähnlich führen kann wie eine große Firma. So, das ist auch gar nicht schlimm, wenn du einen Repräsentanten hast, aber dann brauchst du zumindest im Amt des Vizepräsidenten Sportkompetenz. Sehe ich bei beiden, der eine ist Fan, der andere kommt aus dem Reitsport, sehe ich nicht unbedingt so. Du kannst auch als Fan, das ist ein weiterer Punkt, hier Mitgliederrat. Es wurde ja damals gegründet nach Overath oder in den Endjahren von Overath. Fans sind so emotional, die können keine Entscheidungen treffen. Jetzt hast du einen schwachen Vorstand, der alles abnickt, was hier am Pyro verbrannt wird und an Strafen bezahlt wird.
Ja.
Der bestellt einen Geschäftsführer Sport mit Christian Keller, der glaubt, dass er allein die Expertise hat. Und da muss man sagen, er hat so viele Fehleinkäufe getätigt, obwohl er sich immer gestellt hat, das rechne ich ihm hoch an. An seiner Seite Thomas Kessler, der sich völlig ambitionslos in Köln früher als Torwart Nummer 2 auf die Bank gesetzt hat, der soll dann hier die großen... Nein, das muss man auch mal ganz klar...
Alles ist ja so, ja? Ich mag aber diesen Klartext, finde ich sehr geil.
Das muss man mal ansprechen. Der ist jetzt Sportdirektor, nachdem Keller alles auf Red Bull-Schule ausgerichtet hat. Und am Ende Keller, der selber unter Beschuss steht, hält auf Gedeih und Verderb an einem Trainer fest. Gerhard Struber übrigens auch. Davor ziehe ich meinen Hut. Egal wie kritisch es war, er kam immer, er hat sich immer gestellt, er hat sich nicht über Schiedsrichter beschwert. Aber eine Spielidee hast du da nicht gesehen. Und so meandert der, die werden über die Ziellinie drüber kommen, aber neues Präsidium erst im September. Wer macht die Planung? Euphorie nicht vorhanden, also dass du früh auch Planungssicherheit hast. Schwierige Situation.
Planungssicherheit in Bezug auf Ausrichten, wo will der Verein hin?
Genau.
Ne?
Ja, okay. Ich habe auch mal generell, dass du in dieser Stadt, und ich finde, das ist auch mal legitim bei aller Lebensfrohheit, die wir ja haben mit Karneval drumherum, dass du einfach auch mal sagst, wir haben ein Ziel, wir wollen maximalen Erfolg mit diesem Verein haben. Und wir wollen auch jungen Spielern signalisieren, wenn sie hier in Köln spielen, jetzt haben sie im Jugendbereich ja etwas verändert, dass sie länger auch in ihrem Heimatverein, ob jetzt Euskirchen, weiß ich nicht, Dormagen oder so spielen können, etwas später dann hier ins Leistungszentrum kommen. Aber dass du denen auch zeigst, wenn du hier den Allerwertesten dir aufreißt, dir was machst, wir kümmern uns um dich, wir entwickeln dich und wir geben dir auch die Chance, dass du hier für den FC debütierst. Und wir setzen auf unseren Nachwuchs, ja, und wir wollen auch maximalen Erfolg, wir wollen die Spiele entwickeln, wir sind auch stolz drauf, wenn wir vielleicht immer noch mal ein Nationalspiel haben. Aber dieses ambitionierte Denken, so ein bisschen mehr Ehrgeiz und auch ein bisschen mehr großes Denken, das fehlt mir einfach beim FC. Das ist mir so ein bisschen berauschend an sich selbst. Jetzt sind wir wieder aufgeschrieben, wie ich es eben schon gesagt habe.
Erstmal wieder alles gut.
Ja, und das ist alles schön. Das Schlafen ist ja auch so ein bisschen Mentalität von uns. Aber das kann doch nicht alles sein. Du darfst doch auch mal groß denken. Du musst doch auch mal mehr wollen dürfen.
Ja. Champions League.
Ja, Champions League, genau. Wie viele Titel waren das nochmal, Thomas?
Ich weiß nicht, 3 oder 5.
Wie gehen da die Meinungen bei deinen Rentnerfreunden im Klettenberger Hof auseinander, die morgens da sitzen?
Es sind ja keine Rentnerfreunde. Die Rentner, die wissen ja, wie es ist. Es wird den jungen Leuten, die wie du dazukommen, denen wird immer suggeriert, es gibt die Bayern und auf Position 1b steht der FC. Und ich glaube, ein bisschen mehr Demut und Realismus wäre dann schon ganz gut. Euphorie und Begeisterung für einen Verein ist ja top. Und was du sagst, das darf man natürlich nicht vergessen. Die Jugendarbeit ist exzellent. In den letzten Jahren hat man Leverkusen und Schalke total den Rang abgelaufen. Ist mit Dortmund so die Nummer 1 im A- und B-Juniorenbereich. Jetzt ist es, glaube ich, auch nicht mehr so einfach wie früher, dass du sagst, da kommen dann direkt 3 Spieler aus der Jugend hoch. Aber es hat ja in der Vergangenheit auch mit dem einen oder anderen geklappt. Wird's leider weg. Thielmann kommt aus der eigenen Jugend. Also es geht schon. Aber ich finde es immer schwierig, wenn jemand sagt, ich gebe die Leitlinien für den Club jetzt vor. Da haben sich alle dran zu halten. Und dann schmeißt du den 2 Spieltage vor Schluss raus, wie Keller. Was ist jetzt mit dieser Leitlinie? Kommt jetzt der Nächste, der wieder einen ganz anderen Kader auch zusammenholt? Das ist ja eigentlich die Frage.
Ja, aber das ist ja auch schon... Also, ich meine, dass man sich leistet, einen Trainer, der auf Platz 2 steht,
freizustellen.
Rauszuschmeißen,
ja. Nee, ich stelle ja schon irgendwie krass. Kannst ja nicht rausschmeißen, glaube ich.
Unter Markus Anfang gab es das ähnlich ja auch damals. Die hätten gar keinen Punkt mehr gebraucht.
Die waren noch Tabellenführer damals, oder?
Genau. Ja. Ich glaube nur jetzt, muss man ehrlich sagen, war die Panik so groß. Nürnberg-Lautern ist jetzt auch kein Restprogramm von
nicht
Pappe.
Ganz so einfach, ja? Ne?
Ja. Wobei Nürnberg im Moment
nicht
auch...
Nicht so wie Regensburg.
Ja, zum Beispiel. Ne? Und selbst da war es die eigentlich nicht überlegene Mannschaft. Nürnberg geht es um nichts mehr. Das ist aber auch immer die Frage, was macht das mit einer Mannschaft, wenn du keinen Druck hast? Kann sogar positiv wirken.
Wenn die Rheinländer hassen, dann könnte das nicht gut sein für uns.
Und das ist ja oft so. Mir hat der Torwart von Darmstadt hat mir am Samstag vor dem Spiel den Matuschka an mir zugerufen. Das ist für uns heute ein geiles Spiel. Wir wollen die schlagen. Also die waren gegen den HSV auch heiß wie Frittenfett. Mhm. Wobei Nürnberg fehlt der beste Stürmer mit Tsimas. Ich glaube einfach, dass es darum geht. Und Friedhelm wird das so auch machen. Der wird sagen, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, können wir zu Hause im letzten Spiel alles regeln. Und der steht einfach für Stabilität und Ruhe. Und Ruhe, also wenn du gesehen hast, was da für Szenen sich abgespielt haben am Samstagabend nach dem Spiel, wie der Keller zu uns ins Sky-Studio kam, wo du dachtest, die musste mit Personenschützern fast schon aus dem Stadion rausholen. war ja so vergiftet.
Aber es war auch ein Stück weit arrogant, oder, das Interview, oder nicht?
Ja, dem, was er gesagt hat, was habe ich eben gerade...
interviewt? Weil ich stand da ja gerade im Bierkönig.
War meine Kollegin Nele. Ich glaube, er hat geglaubt, egal was ich hier sage, wir steigen auf und ich mache das mit dem Struber und dann wird eh anders abgerechnet. Er hat, glaube ich, nicht gesehen, dass es 5:12 war. Und so ist er dann am Ende aufrecht, aber mit dem eigenen übersteigerten Selbstbewusstsein in den Abend geritten.
Jetzt sagst du, er hat es nicht gesehen. Ich glaube, es haben aber viele andere auch nicht gesehen, oder? Also ich meine, die Kritikstimmen sind ja immer lauter geworden. Von den Mitgliedern, von den Besuchern im Stadion und überall. Und ich habe irgendein FC-Forum da so eine Riesen-Litanei gelesen mit total arrogantes Interview und. Ist das dann diese Reaktion auf das Entlassen oder vorzeitige Entlassen des Trainers, ist das dann auch so ein bisschen Druck, der entsteht, wo du dann als Präsidium sagst, da müssen wir jetzt reagieren? Oder ist das, keine Ahnung, also...
Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, korrigiere mich nochmal, du hast es auch verfolgt, war ja eigentlich nicht die Bereitschaft da, beide zu entlassen. Aber ja. Es gab aus dem Aufsichtsrat, Lionel Zuck, Rewe-Vorstand, er hat den Impuls gegeben und er hat, glaube ich, da auch ein Vetorecht. Ich weiß gar nicht, wie das da ist. Das ist im FC sowieso eine sehr eigenartige...
Ich habe eben alles im Express verlesen, habe ich aber nicht verstanden.
Ja, ich auch nicht so ganz. Auf jeden Fall, einer hat gesagt, irgendwie. Nee, machen wir doch und dann sind sie geflogen. Ich meine, letztendlich muss man sich auch mal sagen, in zwei Wochen wäre die Entscheidung ohnehin so gefallen. Selbst wenn du dich da zum Aufstieg rumpelst, hätte man gesagt, so geht's nicht weiter. Wenn dann ein Struber und Keller ja, auf einem ja, Skala zwischen 0 und 10 bei 0,5 Vertrauen in die neue Saison gehen, dann bringt das ja auch nichts. Aber was für mich viel entscheidender war, auch nach dem Spiel, ich weiß nicht, wenn ihr habt es ja auch gesehen, die Blicke von Hübers, ich weiß gar nicht, wer das war, dieses völlig resignierte Schultern hochziehen, gestikulieren, die wussten nicht mehr weiter. Und du hast denen einfach im Gesicht angesehen, was ist hier gerade passiert, warum haben wir es nicht geregelt, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe keinen Plan mehr, hilf mir bitte jemand. Und ich finde diese Körpersprache, ich habe nur Hübers jetzt im Blick, das ist mir irgendwie noch so im Gedächtnis geblieben. Natürlich wird da keiner sagen, ja, der Trainer hat uns nichts an die Hand gegeben, aber es ist für einen Spieler einfach auch sehr entscheidend, dass er einfach in jeder Spielsituation weiß, wie kann ich reagieren, was habe ich für Optionen, wie können wir einen Gegner herspielen, was haben wir noch für einen Plan B in der Tasche. Und das, glaube ich, hatte keiner der FC-Spieler irgendwo im Kopf, dass es auch einen Plan B gibt. Und das ist in den letzten Spielen, finde ich, deutlich zu sehen gewesen, da gab es keinen Plan B, da gab es auch keinen Plan A.
Und ich glaube, weil du Hübers ansprichst, seine Analysen sind echt immer gut nach dem Spiel. Wenn er dann sagt, ja, wir hatten irgendwie nach vorne keine Idee, wir hatten auch das Gefühl, irgendwie Angst hat sie um sich gegriffen. Du hast halt, das hat der Stefan gerade gut erklärt, du hast, finde ich, im Moment gar kein Konzept oder Korsett, in dem du dich festhalten kannst. Die erfahrenen Spieler sind verunsichert. Es spielen Leute auf Positionen, die eigentlich nicht ihre Positionen sind. Und ich habe Spiele gesehen, ich war in Münster, da bin ich fast erfroren in diesem Stadion. Der hat der FC 1-0 gewonnen. Man weiß nicht wie eigentlich. Es war nicht auszuhalten, so ein Spiel zu gucken. Sie haben 9-mal 1-0 gewonnen und dass sie selbst in der Phase, wo sie 6 Punkte Vorsprung hatten, glaube ich nach Paderborn oder sowas, dass der Trainer nicht versucht hat, so Leute, jetzt versuchen wir mal ein bisschen mit einer offensiveren Spielweise irgendwas zu ändern, sondern dachte, ich komme damit durch. Natürlich, wenn du siehst es in einem Aufstieg am Ende nicht an, wie du hochgekommen bist. Aber man
am
kann
Anfang
von der
Macht... Das war doch alles scheiße, oder?
Was?
Am Anfang war doch alles furchtbar. Die ersten Spiele waren...
Die ersten Spiele waren hochattraktiv, aber du hast keine Punkte geholt.
Ja, eben.
Ja, du hast aber zum Beispiel Magdeburg und Düsseldorf an die Wand gespielt. Du hast Braunschweig aus dem Stadion geschossen. Das war schon... Aber da habe ich wenigstens eine Idee gesehen, ob man... Als Köln mit dem höchsten Etat auf Pressing setzen muss, ist eine andere Frage, weil du dann natürlich Gefahr läufst, irgendwann auch ausgekontert zu werden. Aber da war wenigstens die Idee des Trainers zu erkennen. Am Ende habe ich nichts mehr erkannt, außer Verunsicherung.
Kurze Zwischenfrage zu den ersten Spielen. Gab es das überhaupt schon mal, dass ein Abstiegskader mit dem gleichen Kader in der Folgesaison um den Aufstieg kämpfen muss? wieder.
Also das gab es insofern noch nicht, weil es ja, ich kenne keinen vergleichbaren Fall in Deutschland mit einer Transfersperre. Deshalb konntest du ja nichts ändern und deshalb musstest du den Kader, der gerade abgestiegen war, mit relativ viel Geld zusammenhalten. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Es gab mal eine Transfersperre zum Beispiel für Atletico Madrid, die sind aber damals nicht abgestiegen. Also in Deutschland selber sicherlich keinen vergleichbaren Fall.
Wahnsinn. Was aber jetzt ich mal, ihr beide habt ja beide mega Ahnung. Wollt ihr nicht auch mal Trainer werden?
Wollen wir anfangen beim Trainerschein? Hennef, Kollege von mir macht gerade
einen Trainerlehrgang. Sporthochschule Hennef, ne? Sport, da den Berg hoch, genau, auf der linken Seite. Ja, genau. Ja.
Also, wenn ich jetzt vorbeigefahren, Trainer wäre, aber auch. Ja. Ich bin der Trainer. Wenn ich im Stadion sitze, Dauerkarte, O18, natürlich bin ich dann Trainer. Was mich wirklich auf die Palme gebracht hat, ist, und ich meine, das ist ja die Tragik dieser Saison. Du bist reingegangen, hast gesagt, oh Gott, Mai, jetzt haben wir alles verloren, jetzt werden wir durchgereicht, jetzt gehen wir mit einer besseren A-Jugend rein. Ja? Und jeder von diesen Top-Talenten, dem wurde gesagt, hey, nächste Saison, da ist deine Chance, jetzt kannst du spielen. Ein Marvin Urbos, Bata Kutanda, ich könnte jetzt noch 10 aufzählen, die sie inzwischen verliehen oder verkauft haben. Maiko Weschenbach oder sowas. Und was siehst du jetzt? Marvin Urbos in Essen, wir haben ihn letzte Saison gesehen in der dritten Liga, der hat ja den Gegenspielern Knoten in die Beine gespielt. Und dann hast du wirklich bei einem Spielstand, du merkst, Karlsruhe, Karneval Samstag. Doch, wir waren draußen, du hast schon leicht einen sitzen, guckst dieses Spiel im Fernsehen und es ist ein Krampf, dir schmeckt das Kölsch doch nicht
mehr.
Du bist
wieder nüchtern.
Eine Leistung am Karnevalswochenende und ich sag so, bring doch den Obus, ich brauche doch jetzt mal Kreativität, da bringt der Tigges vorne rein. Ich bin wahnsinnig geworden und ich frage mich, jetzt ist Obus-Berater, sagt, wir wechseln jetzt im Sommer weg. Ich würde gerne, der ist ja auch hier vorne am Deckständer, war ja aufgewachsen, der soll sich mal bitte irgendwann melden hier beim Alexander, sich einfach im Unkelbach mal hinsetzen, wir müssen mal Tacheles reden, er soll mir mal bitte sagen, was er verbrochen hat, ob er dem Mitspieler, weiß nicht, Zahnpasta in die Schuhe geschmiert hat, dass er jetzt nicht mehr spielt. Ich verstehe es nicht. Wie kann so ein talentierter Spieler keine Chance bekommen? Und das ist ja nur einer, den ich jetzt rausgepickt habe. Das ist einfach tragisch.
Alex, in meinem Hinterkopf
rattert's. Angeblich haben wir einen Kanzler, habe ich gerade jetzt.
Ja, okay.
Aber ich habe es noch nicht offiziell von den Medien, aber mir hat einer gerade eine WhatsApp geschrieben.
Okay.
Aber werden wir gleich noch verifizieren.
Julia Glöckner.
Julia Glöckner. Eine sehr attraktive, charmante Dame.
Weinkönigin. Ja.
Die muss es wissen.
Die könnte ich immer anschreiben.
Mir hat gerade diese Vermittlertätigkeit im Kopf gerattert, wir werden noch Spielervermittler mit unserem Podcast. Apropos Spielervermittler, das ist doch ein lukrativer Job, oder nicht?
Ja, verdienen wir gut.
Ja, ne?
Noch besser.
Ja, aber da gibt es natürlich mittlerweile, muss man sagen, da gibt es 5, 6 richtig große Player, die dann alles an sich ziehen, was natürlich teilweise auch ein bisschen glänzt. Du hast dann Spieleragenturen, die haben 5 oder 6 absolute Superstars, da will dann jeder hin. Aber die kümmern sich natürlich um die Nummer 30 auch nicht mehr so wie um die Nummer 1 oder 2, weil auch gar nicht das Angebot so danach ist. Und es gibt auch viele Spielervermittler, da muss man ganz ehrlich sagen, muss man ganz ehrlich sagen, die sind auch nicht stinkreich. Und also für meine...
Ja, eigentlich auch nur die Top, wie du sagst, die Top 5.
Genau.
Ja? Wie funktioniert denn so ein Spielervermittler-Business? Also der scoutet selber? Nee, der hat irgendwelche Leute, die Leute scouten und er macht nur die Vertragsvermittlung am Ende.
Ja, die haben ja mittlerweile, sind das ja richtig große Firmen. Da, du hast dann in deiner Firma, hast du 30, 40 Leute, die dir zuarbeiten. Du kannst ja nicht jedes Talent aus dem Saarland kennen in der D-Jugend.
Was ist das für ein Scheißköter, der die ganze Zeit bellt?
Der trinkt was, also bitte.
Ja, der säuft da unten am, wir sind an der Brücke.
Das ist der Protest, weil er kein Kölsch rauskommt aus der Quelle.
Ist der, der Hund vom Fee oder was, wo der
hingefahren? George hieß der, genau.
George. Ja, aber ihr habt doch, was ist denn hier mit so einem Obus? Also ich kann mir jetzt schon wieder Ideen. Dann rufe ich den mal an und dann sage ich, hier, ich bin dein neuer Spielerberater. Nee,
die haben natürlich.
Mir hat einer gesagt, du wärst super. Und dann komm mal zu mir.
Aber die haben alle beraten. Also es gibt in der dritten Liga keinen mehr, der nicht beraten wird. Oder er wird vielleicht von seinen Eltern beraten, wie jetzt Wirtz, der ja angeblich zu den Bayern geht, weil Uli Hoeneß mit so viel schwerem Rotwein Papa Wirtz beeindruckt hat.
Dass es dann Würste?
Würste wahrscheinlich auch noch.
Würstchen, ja, Würstchen. Ich schiebe dir vorne und hinten.
Naja, genau. Haffenlohr, genau. Naja, aber...
Vielleicht hat er aber auch einen Koffer dabei gehabt.
Vielleicht auch das. Ich will nur damit sagen, ich glaube, wenn du ein guter Berater zum Beispiel bist, dann guckst du halt nicht darauf, wo verdiene ich jetzt direkt das beste Geld, sondern was ist eigentlich für meinen Spieler mal das Beste. Ja. Und ich sage nach wie vor, zum Beispiel, du hast es ja damals gesehen bei Mario Götze, dieser Wechsel zu den Bayern war ein Fehler, der ihm letztlich, ich meine, er hat uns zum Weltmeister geschossen, aber die ganz große Vereinskarriere hat es ihm, glaube ich, eher gekostet. Weil Guardiola wollte Neymar oder keinen, so hat er gesagt. Und die Bayern wollten halt Götze kaufen, damit der BVB endgültig jetzt mal Ruhe gibt, nachdem sie 2 Jahre von links nach rechts und oben nach unten gespielt haben.
Das heißt, da in dem Business spielt schon oft Kohle eine Rolle. Das heißt, du kriegst das bessere Angebot?
Nein, oder ist
da
Fußball hat mit Kohle nichts
zu tun. Nein, Fußball hat es gar nicht. Das ist nur Leistung. Okay.
Habt ihr früher auch Fußball gespielt? Oder spielt ihr heute noch Fußball?
Ich habe Bambini F und E.
Bambini Efferen E.
F und E.
Nee, nee. F und E, ich habe Efferen E verstanden.
Irgendwann Kampfsport, Leichtathletik, ich war nicht filigran genug. So, Thomas ist ja filigraner.
Der hat's Nein. Ich bin überhaupt, also alles, was ich im Sport mache, sieht nicht gut aus, aber ich habe wahnsinnigen Ehrgeiz.
Außer gehen um den Schönerweiher, das sieht sehr gut aus.
Ich bin bei der Sportvereinigung oder bei der Spielvereinigung Andernach gespielt, damals in meiner Heimat. Ich komme aus der Nähe vom Laacher See. Wir sind 1988 Rheinlandmeister geworden, haben dann um die deutsche Meisterschaft gegen den FCK gespielt. Sind 90 Rheinland-Pokalsieger geworden, haben um den DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers gespielt. Mein Gegenspieler hieß damals Freddy Bobic. Wir haben in der Nachspielzeit leider 2-1 verloren und die Kickers haben den DFB-Pokal gewonnen. Und ab nachher 150 Spiele in der vierten Liga gemacht. Die hieß damals noch nicht Regionalliga. Aber es war fürs Studium ganz gut, wenn dann der Sponsor vorbeifuhr nach dem dritten Donnerstagtraining im Monat.
Da kommen wir wieder
so hier sind die Kuverts.
Zu dem Punkt am Anfang. Warum bist du denn
Sportmoderator geworden? Genau. Und wie vor allen Dingen mit dem Weg?
Ja, ich wollte damals, eigentlich hatte ich echt die Ambition, Profi zu werden. Das hat aber nicht gereicht. Also ich würde sagen, dritte Liga wäre dann auch Ende gewesen. Da war ich mal im Kader. Ich habe gedacht, okay, dann muss ich anders ins Stadion kommen. Und hatte dann das Glück, bei Radio Andernach, bei mir in der Nähe, das ist ein Bundeswehrsender, meine Bundeswehrzeit zu absolvieren. Der Soldaten im Ausland mit Kassetten damals noch versorgt hat.
Geil.
War ich 92 bei Olympia in Albertville und war akkreditiert. Es gab aber kein Hotel mehr. Die Kasernen waren voll mit den französischen Streitkräften. Da habe ich 5 Nächte mit meinem Cousin bei minus 17 Grad im Auto gepennt. Hatte aber eine Olympia-Akkreditierung. Abends Flasche Rotwein, Sixpack Bier. Morgens beim Zähneputzen fast die Hände am Kofferraum festgefroren. Aber es war ein geiles Erlebnis.
Das wusste ich ja noch gar nicht.
Das wusste ich noch gar nicht.
Hier lernt man viel in diesen Runden.
Selbst das haben wir auch schon festgestellt. Wir sind beide Messdiener gewesen.
Ich auch.
Boah.
Alle vier.
Auch St. Nikolaus hier.
Ja, was macht man denn mit Fußball? Wir müssen über den Vatikan sprechen. Da wird ja auch noch gewählt.
Wahnsinn.
Aber da gibt es aktuell keine Perspektive, glaube ich, die wir sehen und kennen.
Donald Trump, oder?
Was?
Also das Bild, Donald Trump. Nein, man erfährt immer Gutes hier und Neues und lernt vieles. Wie zum Beispiel bei Mirko Lüdemann, dass die Nummer, seine Rückennummer, rein gar nichts zu sagen hat. Es war einfach Glück. Ja, die war frei.
Lüde hat wahrscheinlich damals gesagt, ja, hilft mir. Nee, der konnte ja noch kein Kölsch, als der das Weißwasser kam. Ich nehme das, was noch hier ist. Ja. Naja, um es rumzumachen, also ich bin über RPR, das DSF, Sat.1, bin ich zur Premiere gekommen. Das ist ja mittlerweile Sky. Vor 7 Jahren bin ich dann zur RTL gewechselt und bin aber jetzt freier und nehme alles, was da kommt. Also ich achte schon auf Qualität, aber ich habe jetzt im Moment 4 Arbeitgeber. Ich bin also hier die Medienhure vom Decksteiner Weiher.
Medienhure. Ja, das heißt freiberufliche Tätigkeit, ja, quasi selbstständig. Genau. Du auch?
Ja, ich. Thomas kann von dem noch leben. Der ist noch sehr gut unterwegs. Ich bin mehrbeinig aufgestellt. Ich mache das Ganze am Wochenende. Ist für mich dann inzwischen, macht Spaß, ist alles gut. Ansonsten bin ich noch im Messebereich einer Firma beteiligt und ansonsten Finanzberater. So verdiene ich mein Geld.
Ja.
Finanzberater?
Das ist aber auch ein Fulltime-Job.
Soll ich Nvidia behalten oder verkaufen?
Nvidia, nee, behalten. Habe ich aber auch gerade beim Neo-Broker drin. Da kann man im Moment was machen. Im Moment, aber immer drauf gucken. Ne?
Ja. Ich sage gar keine Aktien kaufen. Ja. Nur Betongold.
Oder Alkohol, ne?
Genau.
Alkohol und Betongold.
Genau. Ja, Alkohol und Betongold. Betongold, sehr gut, ja, genau.
Ich recherchiere mal gerade, wie ist denn das jetzt hier? Friedrich Merz wird im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt.
Ja, Halleluja. Wir haben Abemus Kanzler. Aber ich habe zum Beispiel eine gute Freundin in Frankfurt, die Tochter von meinem guten Freund Nils Stövesand, die würde gerne auch das machen, Sport, also Moderator. So. Was muss sie tun? Was
ja, wir machen waren beim Thomas im Stink, du musst ja studieren oder so in der Regel, ne?
Das Leben.
Nee, also ich habe, mir fehlen zum Beispiel noch 2 Scheine, um mein Geschichtsstudium abzuschließen. und da ich als zweites Nebenfach Germanistik hatte, ich finde mein grünes Buch nicht mehr, weil das war damals noch nicht mal digitalisiert, sondern ein handschriftliches Zettel. Nein, das ist wirklich, aber nicht das aus dem Islam.
Gaddafi oder was?
Sondern das grüne Studienbuch.
Sonst würdest du gerne nochmal anfangen.
Nee, ja, Studium, also klar, würde ich alles nochmal gerne machen, das Studentenleben. Aber ich will damit nur sagen, es gibt nicht diesen Weg. Du studierst Journalismus oder Medien und dann stehst du vor der Kamera oder kommentierst. Du solltest natürlich schon gucken, dass du ja eine gute Ausbildung einfach genießt. Entweder in einem Praktikum bei einem Radiosender, in der Zeitung, beim Fernsehen. Du musst halt viel, viel machen, auch auf ganz kleinen Bühnen, um eine gewisse Erfahrung einfach zu sammeln. Und Stefan kann das sicherlich bestätigen. Wenn du dann irgendwann mal die Chance bekommst, dass einer dir ein Mikrofon in die Hand drückt und sagt, so, du bist gleich live drauf.
Zugreifen.
Und das rote Licht ist dann an. Das ist natürlich der Moment, wo ich viele Praktikanten kannte. Ja, klar, definitiv. Da kenne ich ganz viele, die vorher die lustigsten Menschen überhaupt waren. Und die haben dann fast gedacht, die fallen gleich um, ja, live vor der Kamera.
Das ist wie beim Podcast.
Und vielleicht das noch zum Schluss. Du musst es dann irgendwann schaffen, dass dir die Zahl von Menschen, die du vermutest vor dem Fernseher, dass dir das gar nicht mehr bewusst ist. Ich hatte das große Glück, vor 3 Jahren als Frankfurt gegen Glasgow die Europa League gewonnen hat in Sevilla. Da haben 11 Millionen zugeguckt. Stefan, du hast, glaube ich, damals auch gesehen, damals so einen Platz, wo ich da rumgeflitzt bin, hier mit allen, mit Trapp, Hinteregger und so.
Das war stark. Das war wirklich ein ganz großes
Moment. Also, das war eine halbe Stunde Moderation um Platz eigentlich. Und eine lustige Geschichte vielleicht noch dazu. Es gab hier mal das Corona-Europa-League-Finale Inter Mailand gegen Sevilla. Laura von Torra hat mit Roman Weidenfeller am Strand moderiert, ich mit Olaf Thon im Stadion. Dann rufen sie an. Wen kriegst denn du gleich? Ah, ich guck mal, ob ich den Kapitän von den Spaniern kriege. Jesus Navas. Wir kriegen von der UEFA immer eine Liste vorne. Wer spricht welche Sprache? Navas. Mhm. Vorher 2 Jahre bei Manchester City gespielt. Navas spricht der Englisch, ne? Ich kann aber auch kein Wort Spanisch. Aber weil ich sowas geahnt habe, weil die Spanier ja sich schwer tun mit Englisch, hatte ich mir 2 Fragen Google Translator. Ich sage, ihr müsst zu mir rüberkommen. Dann gibt Laura zu mir. Ich sage, ja, wir haben jetzt den Kapitän von Sevilla. Jesus. Jesus. Congrats. In Englisch? No. Español.
Español.
Und das ist kein Witz. Wir haben ja nachher geguckt. Zum Schluss dieses Spiels. 205 Millionen Zuschauer vom Fernseher. Okay, 2 Fragen gestellt auf Spanisch. Das ging noch einigermaßen.
Nur die Antwort.
Antwort 1,35. Spanisch. Bei mir im Ohr. Wir haben hier keinen Übersetzer. Du musst das selber übersetzen. Und Laura und Roman trauen sich das nicht zu. Weil, ist ja klar, würde ich an ihrer Stelle dann auch nicht machen. So, und dann habe ich halt nur noch... Das heißt, die können so auch ein paar Brocken Spanisch, aber noch mehr als ich. Aber ich meine, 1,35, das muss er schon selber auslöffeln, die Suppe dann einfach da. So, und dann habe ich halt verstanden, Sieto Titolo und Siviana. Und du verstehst dann irgendwie so ein bisschen was. Du weißt ja ungefähr, was die sagen. Ist der 6. Titel, was Besonderes. Dann habe ich noch gesagt, ja, gerade für ihn, der in Sevilla geboren ist, der Kapitän. Das habe ich dann einfach noch so dazu gemacht oder sowas. Und dann habe ich hatte ich über 300 WhatsApp auf meinem Handy. Und es waren auch vorher schon von meinen spanischen Freunden dabei, die gesagt haben, sie wissen nicht wie, aber 80% dessen, was ich gesagt habe, war richtig.
Da kann man quasi sagen, du verstehst deinen Job, ne? Weil ist ja klar, was der sagt.
Ich finde das immer sehr lustig hier bei FIBA, wenn ich dann samstags morgens um 8 Uhr irgendwo in Nippes oder irgendwo auf dem Platz stehe. Und ein Vater ist auch Spanier. Und der Trainer sagt den Vätern immer, weil das Schlimmste sind ja Väter am Fußballplatz von Kindern. Es gibt nichts Schlimmeres. Ne, die sind ja nur am Motzen, Schreien und was weiß ich. Und da ist ein Spanier dabei. Und jetzt hat der Trainer gesagt, hör mal, ihr seid einfach ruhig. Und dann fing der auf Spanisch an. Ballo, 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 hier, ballo, ballo. Und ich so,
was hat er gesagt?
Ballon, heißt glaube ich. Also er hat die ganze Zeit über diesen Platz geschrien. Also das war sehr amüsant.
Das vermissen wir so ein bisschen. Ne? Das geht uns ab. Wir haben ja du 3, ich 2 Töchter. Können wir jetzt. Keine Fußball gespielt, ne? Wir können nur Mädels, ja. Wir haben die Stellung nie gewechselt.
Ihr könnt gerne meinen Platz da samstags morgens um 8 übernehmen.
Aber wir sind sehr glücklich.
Das wäre auch mal was, ne? Mit 2 Sportmoderatoren angereist.
Ja, das wäre.
Zum Casting. Also,
wie gesagt, für das nette Mädchen, die Merle, die ist übrigens Frankfurt-Fan. Jetzt hast du gehört, wie das geht. Und jetzt kannst du deine Karriere als Sportmoderatorin oder Sportjournalistin starten. Mit so 2 prominenten Menschen im Hintergrund. Wir werden mal gucken, was wir für dich tun können. Zack, festgelegt. Naja, so, jetzt sind wir auch schon fast am Ende.
Was man sagen muss,
und auch außer Atem.
Ein Satz vielleicht noch. Es haben natürlich Mädels heutzutage viel einfacher als zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Früher war eine Frau im Sportjournalismus, das war die große Ausnahme.
Ulrike von der Kulm.
Zum Beispiel. Eine der ersten. Oder Doris Paparitz.
Oh, an die kann ich mich noch erinnern.
Oder krass. Carmen Thomas, die damals einmal Schalke 05 gesagt hat, aber nicht, weil sie es nicht wusste, sondern die hatten, glaube ich, auch verloren eine Woche vorher 5-0. Die wurde ja damals, es war eine einzigartige Hetzjagd fast. Und heute ist es so, dass wenn eine neue Stelle beim Sport besetzt wird, ist es ganz oft so, dass es heißt, okay, schön, dass du dich bewirbst, aber wir suchen eine Frau. Also das hat sich schon deutlich geändert. Wenn ich würde jetzt gerne mal als Frau wiedergeboren in einem Job.
Ja, wir in der SPD-Region sind auch 90% Frauen. Aber genug zur Politik. Wir haben einen
Bundeskanzler,
alles gut, Schwänzchen in die Höhe. Also, was haben wir noch zu besprechen?
Wir sind fast am Ende. Macht ihr Karneval? Seid ihr karnevalistisch veranlagt? Oder
macht ihr da gar nichts?
Auf jeden Fall, ich bin noch nicht in dem Verein, weil das ist natürlich mit dem Job ja, das kannst du ja fast nicht bringen. Ne?
Ja.
Also sind ja ständig unterwegs und klar, du hast
doch,
ja natürlich auch Verpflichtungen auch am Ehrenamt und das Karneval ist ja auch Ehrenamt. Ja gut, klar, du kannst bezahlen, du kannst sagen, ich...
Der Alex ist auch nie da.
Genau, das könntest du machen, ja, auf jeden Fall.
Der ist nie da.
Ich liebe Karneval, ich komme aus der katholischen Enklave im Siegerland, wir haben das immer gefeiert. Sind auch mal hier hingefahren und für mich war es auch ein Grund, dass ich hier leben wollte, weil ich das immer toll finde. Das ist ein Lebensgefühl, was das ganze Jahr über.
Ich wollte gerade sagen, Karneval endet ja
super.
Nicht. Nein. Mittwoch hier, das Nein. ist ja irgendwie.
Das macht was mit den Menschen und deswegen wollte ich mal hier leben. Und deswegen ist das ein toller Bestandteil und jetzt mit Kindern bist du natürlich, feierst du anders Karneval.
Aber die sind noch jung, deine Töchter.
Die werden jetzt 7 und 3 in diesem Sommer. Ja, ne? Aber auch lieben es zu verkleiden, rausgehen. Muss ich die Kleine. Macht das im Moment gerade so süß, ich muss das mal aufnehmen. Die sind Kölle Alarv in ihrem Kauderwelsch. Die haben das, glaube ich, irgendwo in der Kita gesungen. Da sind die dann vom Spiegel, steht die jetzt. Ich denke so, was ist denn hier los? Was singt die denn? Kölle Alarv in so einem. Einfach süß. Er geht mir aufs Herz auf. Das finde ich toll.
Thomas Töchter sind schon ein paar Jahre älter.
Ja, meine Töchter sind 27, 25 und 20. Die jüngste jobbt ja neben ihrem Studium. Sie ist im Moment aber in einem Auslandssemester beim Alex. Auch und meine Töchter sind auch alle Jeck, obwohl die beiden Großen in Karlsruhe geboren sind. Nele ist ein echtes kölsches Mädchen.
Aber leider muss sie immer Karneval arbeiten.
Genau, muss sie immer arbeiten.
Sehr zur Freude von ihren männlichen Mitarbeitern, die sie, nämlich was man hier nicht sehen kann, die ist sehr, sehr hübsch. Also,
das muss dann an der Mutter liegen. Aber ich selber komme, habe ich ja gesagt, vom Lacher See zwischen Andernach und Mayen. Und da ist Karneval schon auch echt immer ein Thema gewesen. Das ist natürlich nicht mit Köln zu vergleichen. Aber in meiner Sturm- und Drangzeit oder als ich noch relativ jung war, habe ich dann tatsächlich auch versucht, 6 Tage durchzufeiern. Was manchmal dazu geführt hat, dass ich in einem Live-Interview in Duisburg, Samstagmittag für Sky, mich am Arm von Horst Köppel festhalten musste, dem damaligen Trainer von Gladbach, weil ich wirklich einen Schweißausbruch gekriegt habe und mir einfach echt schlecht wurde. Und Köppel hat das Interview einfach ganz cool zu Ende geführt und sagt dann, als die Kamera aus ist, Junge, gestern zu viel Karneval gefeiert.
Herrlich. Das ist quasi so die Überleitung zu meiner Frage, die gilt für beide. Was war das geilste Erlebnis bei einer Sportmoderation und was war der größte Fail?
Größter Moment, ganz klar, 2017 Wembley, 100.000 Zuschauer, 10 Millionen an den Fernsehgeräten bei RTL. Klitschko gegen Joshua, damals der Jahrhundert-Schwergewichtskampf, ich mittendrin. Ich glaube, ich habe 90 Minuten am Stück pausenlos geredet, weil es irgendwann hieß, geht irgendwie los. Dann brauchte der aber eine halbe Stunde für den Einlauf. Der eine stand dann irgendwie in seiner Neoprenmantel, da noch eine halbe Stunde, hat Faxen gemacht. Dann kam noch ein Musik-Act und keiner wusste, machen wir nochmal Werbung nicht. Red. Ich war so unter Adrenalin, ich habe überhaupt keinen Moment geschlafen die Nacht. Das war so geil, das hat einen richtig getragen, das war sehr cool. Boah, der größte Fail.
Du hast mal einen Ball an den Kopf gekriegt.
Nein, du hast jede Woche irgendwelche Fails und das ist ja auch gerade das Schöne. Ich finde gerade das Imperfekte, was wir haben. Wir versuchen immer, klar, es gibt ja auch einen Plan, den wir dabei haben. Ja. Ja, und wird gesagt, so, jetzt kommst du 30 Sekunden und dann moderierst du den Film an, so und sowas. Und dann kommt der nicht. Oder da ist da irgendetwas. Oder Interview abgebrochen. Hatte ich jetzt noch diese Saison, ne? Irgendwie Trainer Waldhof Mannheim sieht irgendeine Szene so, 180, gibt mir das Mikro, ist besser so, geht raus. Da stehst du natürlich auch da. Diese Fails hast du jede Woche und du musst natürlich auch, du gehst manchmal richtig cool damit um. Da sagt jeder, wie geil. Manchmal bist du auch so, oh, muss ich jetzt selbst mal auf mich wirken lassen. Und
ja, ist menschlich,
das gehört,
ne?
Ja, das gehört jede Woche dazu. Also die Fails habe ich eigentlich bei jeder Produktion dabei. Und das muss man auch, finde ich, sich selbst zugestehen und allen. Und da lacht ja auch jeder drüber. Wenn es lustig ist, ist schön, lacht jeder
Jürgen
mit.
Klopp. Ich meine, wie viele Videos gibt es von Jürgen Klopp? Ne? Genau. Und der dafür Antworten gibt. Ne?
Dafür
welches Spiel haben Sie denn gesehen?
Oder? Hat der sich auch mal da in der Hose da geprobt? Was war das denn nicht, ne?
Das war Jogi Löw, der
dessen
Finger sich nie kontrollieren konnten. Thomas, du?
Ja, ich hatte eben schon eins gesagt, also Frankfurt gegen Glasgow, das war schon Wahnsinn in der Hitze, da waren es 42 Grad in Sevilla. Die Getränke sind ausgegangen, dass da keine Leute kollabiert sind, das war Wahnsinn.
Doch, die hast du noch nicht gesehen, die sind direkt in die Holzkiste gegangen.
Nee. Also ich glaube, das haben sie, ich fand es echt bemerkenswert. Dann war ich jetzt für Magenta. Bei der WM in Katar und das Finale Frankreich gegen Argentinien war ein aberwitziges Fußballspiel ab Minute 60, dieses 3-3 nach Verlängerung. Also das ist natürlich dann schon ein Erlebnis. Und ich zuletzt im letzten Jahr Olympia in Paris haben wir von der Dachterrasse des Hotel Raphael haben wir das moderiert. Ich habe in der ersten Woche mit Boris Becker zusammen moderiert. Wenn dann die ganzen Sportler kommen, die alle so normal, so cool sind, Schwimmer, Ruderer, die alle keine Allüren haben, das war echt ein Mega-Erlebnis. Ja, und einer der größten Fails war sicherlich, oder beziehungsweise, ich habe es damals so empfunden, mit Christoph Daum, Gott hab ihn selig, ein Interview gemacht beim Auswärtsspiel des FC in Freiburg. Wolfgang Overath hatte per Presse gebeten, dass Christoph Daum doch jetzt sagt, ob er weitermacht als Trainer oder nicht. Und Daum war schlecht drauf. Richtig aggro von Anfang an. Meinte dann so in der ersten Antwort, wo hast du denn das gelernt? Abschluss Journalistenschule, zweites Fach unten links oder was? Hart. Und ich war so sauer über den, weil wir vorher noch zusammengearbeitet hatten, dass ich wirklich gesagt habe, ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Moin.
Ihr könnt euch selbst, hat dann irgendwie so gesagt, ja, dann erzählt das doch irgendeinem, den es interessiert. Also wirklich, ich war so richtig pampig, auch in der Halbzeit dann mit Michael Mayer. Und am nächsten Tag wurde ich dann einfach zerteilt, filetiert und ins Gefrierfach geschoben in der Redaktionskonferenz, weil es einfach so... So machen wir keine Interviews. Also man darf sich als Moderator natürlich nie auf eine persönliche Ebene ablassen, weil du sollst ja einfach den Zuschauer praktisch vertreten und dann musst du anders damit umgehen. Ne? Aber so, dass ich jetzt sage, oh Gott, ich habe mich in Grund und Boden geschämt für irgendwas, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt.
Sollt ihr auch nicht erleben. Also, aber es ist menschlich, finde ich auch. So eine Reaktion dann, das könnte mir durchaus auch passieren. Dir auch, ne?
Was? Giovanni. Hab ich zugehört.
Ja, du hast nicht zugehört. Alles klar. Schönes Schlusswort, Alex.
Super. Nee, wunderbar. Also wir sind jetzt auch tatsächlich am Ende und ich glaube, ich habe auch wieder was gelernt. Und zwar, wie kann man so viel Fußballwissen in einem Kopf haben oder in zwei Köpfen? Das ist ja unfassbar. Ich sehe es manchmal bei meinem kleinen Fußballjungen, der mir auch immer erzählt, nee, wir brauchen hier noch 4 Punkte oder so. Der kennt auch alle Spieler und irgendwas. Und der ist ja nun mal erst 8 Jahre und interessiert sich auch so für Fußball. Der wird diesen Podcast lieben. Aber ihr beide, was ihr, ey, wie kann ich denn noch von 1982 irgendwelche Spiele wissen? Wie,
ja, entweder hast du diesen Fable oder du hast ihn nicht, glaube
ich. Ja, okay, ich kann Filme.
Du hast
wenn
auch,
er tot ist, ist er tot.
Genau, du hast dann, du kennst die Spieler so, du kannst dich an alles erinnern, das ist einfach da oder nicht. Ja. Peng. Aber ihr macht's mega, also ich habe auch ziemlich viel gelernt und das ist, glaube ich, jetzt so fast die Stelle, wo wir uns bedanken müssen, Alex, oder?
Vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich wieder. Und
wir sind zwar, wieder im Geistbar-Keim.
Wenn wir diese 4 Punkte gekriegt haben, aber wir kriegen ja nicht nur 4, sondern 6, weil ich bin ja, ihr merkt, ich bin so ein richtiger Fußball.
Das gefällt mir. Willkommen in Köln.
Ne? Nein, ich bin in Köln. Wenn der Köln super, himmelhoch jauchzend und dann, aber trotzdem. Ach guck mal, ist er doch?
Hier wird parallel gerade irgendwie ein Torwarttraining vorbereitet oder sowas, das müsst ihr zwei sagen.
Ich glaube, das passiert. Sieht nach Jugend aus.
Oder Jugend? Okay, sind kleine Tore. So,
naja,
also, wir sagen... Dem lieben Stefan, dem Thomas, herzlichen Dank, dass das so spontan funktioniert hat nach dem Beben am Geißbockheim. Und ich glaube, wir haben auch viel über den FC gesprochen und viel allgemein gelernt. Und vielleicht hat der ein oder andere auch was gelernt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Und ich finde es lustig, dass der Thomas genauso ähnlich röchelt wie ich.
Ich
röchel? Ja, okay, du sprichst natürlich auch so schnell. Und der Vorteil ist, dass diesen Podcast... kann jetzt vor allem unser Wilke Strohmann, der ja vielleicht zukünftiger Präsident wird, der hört unseren Podcast immer doppelt so schnell, wird nicht funktionieren bei dir, weil du so schnell gesprochen hast, das kannst du gar nicht doppelt so schnell hören.
Ich muss aber sagen, ich bin natürlich selten, dass ich mit 3 Leuten laufe und selbst nur Bronze habe hier am Hexeiner Weiher. Der Faust, Stefano Pavone, wie mein Kollege hier heißt, der die schönste Frisur Deutschlands hat, hat Gold. Ihr dürft euch sagen, wer Silber hat, aber ich röchel so ein bisschen, weil ich extreme Probleme mit Heuschnupfen habe. Also bevor jetzt Leute denken, ich schaff's nicht mehr am Wochenende im Stadion. Ich bin am Freitag beim FC in Nürnberg.
Also
das weiße Ballett tanzt beim Club auf.
Und dann werden wir das alle sehen, denn wir können sehen auf welchem Sender?
Natürlich Sky. Sky. Es gibt eine Wagner-Optionstaste. RTL, Sky, Eurosport, Magenta. Einfach draufdrücken, dann seht,
dann
ihr,
seht ihr
den Wagner.
Herrlich. Okay. Dankeschön. Alles klar, wir sagen Dankeschön. Schließen an der Stelle.
Und machen jetzt noch ein schönes Foto vor dem...
vor dem Geißbockheim ab. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Tschö.
Das war's für heute bei Kölsch, Klüngel und Kamelle. Folgt uns auch auf Social Media, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Bis bald, sagen Alexander und Daniel aus der schönen Domstadt am Rhein.
Ja, auf jeden Fall. Aber richtig, richtig nette Runde, schöne Runde.
Ja. Wir sehen euch ja immer nur im Vorbeigehen, ne? In den schönen Mänteln. Das ist immer mit dem Winter. Du siehst eigentlich nichts. Es ist alles grau. Und auf einmal siehst du irgend so einen Fleck dahin, irgendwas Buntes. Und da kommt ihr.